SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Sie, Herr Habermas, haben frühzeitig begriffen, dass man diesen Staat nicht sich selbst überlassen darf, sondern dass man ihn mit den Worten Carlo Schmitz in die Obhut des Geistes nehmen muss. Das gilt allemal für die Demokratie, die eine unvollendete Staatsform ist und der konstruktiven Kritik bedarf, um nicht zu versteinern. Nie waren sie versucht, sich in den Elfenbeinturm selbstvergessener wissenschaftlicher Kontemplation zurückzuziehen.
So im Sommer 1999 Jutta Limbach, damals Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, in ihrer Laudatio auf Jürgen Habermas, der in Nürnberg mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet wurde. Für den kurz zuvor 70 gewordenen Preisträger war es nicht die erste Auszeichnung dieser Art. 1974 erhielt er den Hegel-Preis der Stadt Stuttgart, 1976 den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, 1980 den Theodor W. Adorno-Preis der Stadt Frankfurt am Main, 1985 den Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München, ebenfalls 1985 die Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen. 1986 den Förderpreis für deutsche Wissenschaftler im Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 1987 den Sonning-Preis in Kopenhagen. 1995 den Karl-Jaspers-Preis der Stadt und Universität Heidelberg. Und nun also der Theodor-Heuss-Preis für das philosophische und sozialwissenschaftliche Gesamtwerk. In seiner Dankesrede meinte Jürgen Habermas:
Ich hätte mir nicht träumen lassen, eines Tages von einer veritablen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts aus öffentlichem Anlass gelobt zu werden. Für Leute wie mich enthält ein solcher Preis ja auch eine Mitteilung. Also nicht gerade die Mitteilung, dass man nun von der FDP kooptiert werden soll, obwohl ich auch schon Einladungen zu FDP-Freundeskreisen daraufhin bekommen habe. Aber der leise Hinweis darauf, dass er, der Preisträger, nun, auch wenn er vom linken Rande herkommt, in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist.
Das Lachen des Publikums war ein freundliches, einverständiges. Aber was für ein Verständnis des Preisträgers und des von ihm Gesagten kam darin zum Ausdruck? War es Genugtuung darüber, dass ein Linker, der seinen Überzeugungen treu geblieben war, mit seiner kritischen Sicht der Verhältnisse als klärender und produktiver Teil einer zu unzensierter Selbstkritik fähigen Gesellschaft anerkannt wurde? Oder wurde da jemand aufgeräumt in der Mitte der Gesellschaft begrüßt, dem man linke Ansichten nur noch als unverbindliches Element von Festreden zutraute? Eine klassische Fragestellung, die sich immer wieder ergibt, wo ein radikaler Kritiker nicht zum Outsider, sei es auch einem Prominenten, sondern zum offiziell und anscheinend allseits geehrten wird.
Habermas stellte eine derartige Frage einmal in einem Artikel in der Zeit anlässlich des 70. Geburtstags von Alexander Mitscherlich. Durch seine Unbestechlichkeit bei der Beobachtung und Dokumentation des Ärzteprozesses, des ersten der Nürnberger Nachfolgeprozesse, hatte Mitscherlich sich bei den Medizinern so nachhaltig verhasst gemacht, dass er noch 1973 darauf verzichten musste, den Deutschen Internistenkongress mit einem Festvortrag zu eröffnen, weil die Internisten mit geschlossenem Auszug aus dem Saal drohten. Über diesen Freund schrieb Habermas 1978.
Aber was wird aus dem Oppositionellen Mitscherlich? Als er sich seit Mitte der 60er Jahre mit der wachsenden Publizität seiner Lehren, seine aktuellen Kommentare, seine Bücher, Ansehen und Einfluss auch in der großen Öffentlichkeit erwirbt. In dieser Phase einer, wie es scheint, kaum noch angreifbaren Autorität werden in Wahrheit die Fronten nur komplizierter. Mitscherlich stellt sich dem Protest der Studenten mit dem Verständnis des sympathisierenden Lehrers, mit dem sondierenden Blick des Analytikers, aber auch mit der Kritik des unbeirrten Liberalen. Er geht den unvermeidlichen Konflikten nicht aus dem Wege. Intern ein scheiß Liberaler, in der Öffentlichkeit um Verständnis für die Revolte werbend. Hierher gehören die erhellenden Aufsätze, die in einem Band über Toleranz gesammelt sind. Genau die Arbeiten, die Mitscherlich schließlich zum Reizobjekt einer trüben Tendenzliteratur gemacht haben.
Das war im September 1978 gesagt, im Jahr nach den Morden an Siegfried Buback, Jürgen Ponto, Hans-Martin Schleyer. Terrorakten, die von manchen genutzt wurden, um eine pogromähnliche Stimmung gegen alles zu schüren, was als links und intellektuell galt. Darunter an prominenter Stelle die Frankfurter Schule, zu der auch Habermas zählte. Es war gesagt von einem, der den renommierten Posten eines Max-Planck-Institutsdirektors innehatte, nämlich zusammen mit Karl Friedrich von Weizsäcker das Starnberger Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt leitete, dem aber gleichzeitig von Kollegen, nämlich vom Rat der Philosophischen Fakultät der Münchner Universität, die für einen Max-Planck-Direktor übliche Honorarprofessur an einer benachbarten Hochschule verwehrt wurde.
Wer solche Stimmungen, Stimmungsmischungen, Stimmungsumschwünge erlebt hat und weder Außenseiter noch Konformist sein möchte, wird Wert darauf legen, sich für Zeiten zu wappnen, in denen eine Verschärfung der Konflikte die Mitte nach rechts rücken und die Brücken nach links abbrechen lässt. Als Habermas kurz nach der Verleihung des Adorno-Preises der Berliner Tageszeitung, der Taz, im Oktober 1980 ein Interview gab, meinte er auf die kritische Frage seiner Gesprächspartner nach der Bedeutung der Entgegennahme des Preises aus der Hand eines CDU-Oberbürgermeisters hin, der habe wohl mehr Schwierigkeiten mit der Preisverleihung als er. Schließlich handele es sich ja um einen auf sozialdemokratische Initiative hin eingerichteten und nach einer politisch so kontroversen Figur wie Adorno benannten Preis.
Im Übrigen hat Herr Wallmann auf eine für mich überraschende Weise die Situation genutzt, um ein Politikum zu schaffen, indem er äußerte, man solle endlich Schluss machen mit den Anschuldigungen, die Frankfurter Schule habe den Terrorismus hervorgebracht. Wir haben es zwar nicht nötig, von einem CDU-Oberbürgermeister die Absolution zu bekommen, aber man kann in Zukunft, wenn es mal nötig wird, an diese Äußerungen Wallmanns erinnern. Hinzufügen möchte ich, dass von Sozialdemokraten vergleichbarer Statur, als es damals nötig war, niemand etwas dazu gesagt hat, mit einer Ausnahme. Das war Ehmke. Ich nehme das also in seinem Gebrauchswert.
Der Gebrauchswert, das war der Wert, den solche Preise ebenso wie andere Auszeichnungen für jemanden haben können, der radikaler Reformer und nicht prophetischer Empörer sein möchte. Reflektierender Teilnehmer und nicht distanzierter Beobachter, eben Oppositioneller und nicht Außenseiter.
April 1975. Im Hörsaal 6 der Frankfurter Universität findet auf Einladung des Allgemeinen Studentenausschusses des AStA eine Solidaritätsveranstaltung statt, anlässlich der vorläufigen Suspendierung von 6 Professuren und 2 Assistenten der Belgrader Universität. Sie gehörten sämtlich zur Gruppe um die Zeitschrift Praxis, die, selbst durchaus marxistisch orientiert, dem realen Marxismus kritisch gegenüberstand. Seit 1964 hatte es auf Korczula alljährlich ein Treffen unorthodoxer Linker aller Spielarten gegeben. Im Rahmen der sogenannten Sommerschule führten westliche Intellektuelle wie Ernst Bloch und Erich Fromm, Herbert Marcuse und Jürgen Habermas mit ihren Freunden aus Belgrad und Zagreb Diskussionen, die an Tageszeiten nicht gebunden waren. Durch solche Zusammenarbeit und praktische Solidarität suchten sie die Option für einen freiheitlichen Sozialismus im damaligen Jugoslawien zu stärken. Das Lehr- und Publikationsverbot für die 8 Belgrader Dozenten, in denen die Parteiführung Inspiratoren und Drahtzieher der Studentenbewegung sah, fiel in eine Zeit, in der in der Bundesrepublik seit 3 Jahren der sogenannte Radikalenerlass existierte, verabschiedet von den Ministerpräsidenten der Länder und einem sozialdemokratischen Bundeskanzler, nämlich Willy Brandt, der 1969 mit dem Versprechen angetreten war, mehr Demokratie zu wagen. Auf der Frankfurter Solidaritätsveranstaltung sprach nach Rudi Dutschke Jürgen Habermas.
Ich finde also, die erste Funktion einer solchen Veranstaltung, wie sie erstmals hier, wenn ich recht sehe, in der Bundesrepublik stattfindet, nach den Belgrader Ereignissen, die erste Funktion ist die, vollkommen klarzumachen, dass eine Kritik an den Maßnahmen der Belgrader Regierung, wenn ich so sagen darf, aus dem eigenen Lager kommt. Und dass ein Unterschied besteht zu denen, die die Belgrader Ereignisse nur zum Vorwand nehmen, um eine längst routinisierte antikommunistische Kritik zu wiederholen mit der impliziten Vereinnahmung derer, die noch verfolgt werden, für das falsche Lager. Und das führt mich zu der innenpolitischen Funktion, die eine solche Veranstaltung haben kann, nämlich dazu, dass wir hier in der Bundesrepublik klar machen müssen, dass konsequenterweise und legitimerweise nur derjenige, die Maßnahmen in Belgrad politisch oder prinzipiell kritisieren kann, der mit den gleichen Maßstäben auch in der Bundesrepublik seine Kritik äußert. Ich finde, die innenpolitische Funktion scheint mir doch wohl darin bestehen zu sollen, klarzumachen, dass eine Praxis, wie sie hier seit einiger Zeit in der Bundesrepublik etabliert worden ist, und ich meine die Verfassungsschutzpraxis, das heißt den simplen Umstand, dass jeder Antrag auf einen Lehrauftrag dazu führt, dass der Kandidat bis in seine politischen Aktivitäten der Jahre 1968 zurück einer Prüfung durch den Verfassungsschutz unterzogen wird. Ich meine also hier eine Praxis, die nicht in den Folgen, aber noch in der Systematik und in den einschüchternden Folgen sich mit der McCarthy-Ära vergleichen lassen, jedenfalls Vergleiche nahelegen. Ich meine, dass eine solche Praxis mit den Grundlagen auch dieser Demokratie, die hier durch das Grundgesetz garantiert ist, nicht vereint werden kann.
Der so sprach, erhob Anspruch auf beides. Bürger und Sozialist zu sein. Durch sein auf differenzierende Erläuterung und Begründung bestehendes Engagement machte er klar, Kritik an der Einschränkung von Grundrechten in einem sozialistischen Land konnte überzeugend nur üben, wer die Einschränkung von Grundrechten im eigenen Land kritisierte. Und gleichzeitig, einen wahrhaften Demokraten konnte es nicht kalt lassen, wenn ein Ansatz zur sozialistischen Realisierung der bürgerlichen Ansprüche auf Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit im Keim erstickt wurde. Demokratie und das Offenhalten der sozialistischen Option einerseits, Anspruch auf Sozialismus und Verwirklichung eines radikalen Demokratiebegriffs, das gehörte und gehört in Habermas' Augen jeweils zusammen und sollte konvergieren. Deshalb konnte er in einem Augenblick äußerster Brisanz im deutschen Herbst 1977 in einem Beitrag für den Spiegel zu den Anklagen gegen die Intellektuellen schreiben:
Kritische Geister, so meinte Strauß im Bundestag, sind wir, die wir uns nicht von den Phrasen haben benebeln lassen, die mit Lebensqualität und mit Gerechtigkeit und Glückseligkeit und Menschlichkeit und so weiter in die Welt gesetzt worden sind. Strauß spricht hier, wenn ich mich nicht irre, von jenen bürgerlichen Idealen, die in einer breiten humanistischen Tradition verankert sind. Dieser Humanismus ist in Deutschland nur ein einziges Mal auf den Index gesetzt worden. Und zwar mit der Art von Emotionen, die Strauß heute anheizt. Strauß setzt aufs Ganze. Der Terrorismus bietet den Vorwand für eine Diffamierung, die mit 200 Jahren kritischen bürgerlichen Denkens aufräumen soll. Auch Marx war schließlich ein Sohn der bürgerlichen Gesellschaft.
Ein marxistischer Sohn der bürgerlichen Gesellschaft, das könnte eine treffende Charakterisierung von Habermas' Selbstverständnis ebenso wie seiner tatsächlichen Rolle abgeben. Ein marxistischer Sohn der bürgerlichen Gesellschaft, dem es um einen Sozialismus geht, der als legitimer Erbe der bürgerlichen Welt gelten kann, der die produktiven Kräfte der bürgerlichen Welt zu bewahren, freizusetzen und fortzuentwickeln sucht.
Eben dies Thema, die bürgerliche Welt und der Sozialismus, stand 1973 im Zentrum der 10. Sommerschule auf Kortschula. In seinem Beitrag meinte Habermas zur neuen Konstellation der bürgerlichen Kultur:
Das herrschende bürgerliche Bewusstsein ist, wie sich etwa an den Demokratietheorien dieses Jahrhunderts zeigen ließe, eher zynisch geworden. Es appelliert nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in seinen offiziellen Vertretern, wie noch in den Tagen der bürgerlichen Revolutionen, an die universalistischen Werte des abstrakten Naturrechts. Es appelliert nicht mehr an Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit für alle. Wie die Studentenrevolte in den entwickelten kapitalistischen Ländern, aber nicht nur hier, zu Bewusstsein gebracht hat, ist eine geschärfte Sensibilität für die Verletzung universalistischer Grundsätze und für das Fehlen solidarischer Lebensformen eine Herausforderung für jedes Gesellschaftssystem. Eine integrierende Wirkung hat diese moralische Sensibilität für Gegenkulturen, aber gewiss nicht für eine Gesellschaft, die einerseits ihre Legitimationsbeschaffung an die Einrichtung der Parteienkonkurrenz und allgemeiner Wahlen bindet, die aber andererseits immer noch Klassenstrukturen aufrechterhält.
Das besagt unter anderem, die ökonomische Verwertung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts folgt nach wie vor einem Muster, das der demokratischen Willensbildung entzogen ist. Unter solchen Bedingungen war Philosophie im Sinne der jeweils radikalsten Form der Selbstreflexion am ehesten bei einem undogmatisch fortentwickelten Marxismus zu finden. Er entsprach am ehesten dem, worin Habermas die wichtigste Aufgabe einer Philosophie sah, die als legitimer Erbe der produktiven Kräfte der bürgerlichen Welt gelten konnte.
Die Philosophie steht, wie ich meine, vor der Aufgabe, die Universalität des in den Wissenschaften ausgebildeten objektivierenden Denkens ebenso wie die Universalität der Grundsätze einer rationalen, einer der Rechtfertigung fähigen Lebenspraxis darzutun. Die Prinzipien objektivierenden Denkens und rationalen Handelns sind zwar in der abendländischen Tradition, das heißt in der bürgerlichen Gesellschaft, entdeckt, privilegiert und entfaltet worden. Darum gehören sie aber nicht zu den idiosynkratischen Merkmalen nur einer bestimmten Kultur, die nun ihre besondere Lebensform diktatorisch über den Erdball verbreitet. Das ist gewiss auch geschehen. Die nur zu begründete Kritik an den europazentrischen Denkschablonen und an einer imperialistischen Verdrängung außereuropäischer Kulturen darf sich aber nicht auf die kulturell universalen Grundlagen von Denken und rationaler Lebensführung erstrecken. Diese Selbstauslegung und Selbstverteidigung der Vernunft ist Sache der Philosophie und bleibt Sache der Philosophie.
Wo immer er Spuren oder eine Fortsetzung kritischen bürgerlichen Denkens bzw. einer Selbstauslegung der Vernunft wahrnahm, wurde Habermas zum engagierten Diskussionspartner. Und wo er sie bedroht sah, zu ihrem leidenschaftlichen und auf Klärung der Positionen und der Fronten bedachten Verteidiger. Daher sein von kritischer Solidarität bestimmtes Verhältnis zur Studentenbewegung. Daher seine die wenigen anderen mit der Studentenbewegung sympathisierenden Professoren deutlich überragende Präsenz als Diskussionspartner, der den Konflikt nicht scheute, wenn es darum ging, die studentische Protestbewegung in den Bahnen eines radikalen Reformismus zu halten.
Zu einem spektakulären Beispiel dafür wurde sein beschwörend besorgter Auftritt auf dem Kongress Hochschule in der Demokratie, Bedingungen und Organisation des Widerstandes am 9. Juni 1967 in Hannover. In Berlin hatten wenige Tage zuvor, am 2. Juni, Studenten gegen den Besuch des Schahs von Persien demonstriert, der seit Mitte der 50er Jahre unter der Protektion der USA sein Land mit Terror und Folter regierte, in der deutschen Öffentlichkeit aber zusammen mit seiner Frau Farah Diba als Verkörperung glanzvoller Herrschaft gefeiert wurde. Bei der Jagd der Polizei auf Demonstranten war in einem Garagenhof der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten in Zivil von hinten erschossen worden. Für den regierenden Bürgermeister von Berlin, Heinrich Alberts, war der Fall klar. Der tote Student war das Opfer eines studentischen Missbrauchs der Freiheit. Politiker und die den Westberliner Zeitungsmarkt monopolartig beherrschende Springerpresse überschütteten protestierende und geschockte Studenten mit Hohn und Drohungen. Gleichzeitig sprang die Protestbewegung endgültig auf die Hochschulen der Bundesrepublik über. In einer äußerst angespannten Situation, in der die Frage virulent wurde, ob die jüngsten Ereignisse Symptome einer unbewältigten faschistischen Vergangenheit seien, versammelten sich im Anschluss an die Beerdigung Benno Ohnesorgs 5000 Studenten und 2 Dutzend Professoren und Assistenten in der Hannoveraner Kongresshalle. Die ausgreifendste und verbindlichste Analyse der Situation und der Perspektiven kam von dem knapp 38-jährigen Jürgen Habermas, seit 2 Jahren Professor für Philosophie und Soziologie in Frankfurt am Main.
Professor Jürgen Habermas, Ordinarius für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt.
Wenn wir die Proteste während der letzten Jahre betrachten, dann bemerken wir daran etwas Spezifisches. Jene Proteste sind nämlich in einem recht altmodischen und heute fast schon diskreditierten Sinne politisch, weil sie sich in den meisten Fällen nicht an unmittelbaren Gruppen und Verbandsinteressen, die sehr legitim vertreten werden können und sollen, entzünden, sondern an den allzu pragmatischen Unterlassungen, die sich die Presse, Parteien und Regierung zu Schulden kommen lassen. Die studentischen Proteste bringen oft genug erst zum Bewusstsein, was die offiziellen Instanzen absichtslos oder auch mit Vorsatz aus dem politischen Bewusstsein ihrer Bürger aussparen und vielleicht sogar aus ihrem eigenen Bewusstsein erfolgreich verdrängen.
Als Beispiel nannte Habermas die Korrektur des offiziellen Bildes vom Vietnamkrieg. Erst die Kritik an der herrschenden Definition dieses Krieges seitens Berliner Studenten hatte dafür gesorgt, dass nach und nach aufklärende Informationen den wahren Charakter jenes Befreiungskampfes hervortreten ließen. Oder die Demonstrationen gegen den persischen Staatsbesuch. Erst die studentischen Proteste hatten die Wand der durch die illustrierte Presse verbreiteten und dann durch das staatszeremoniell bekräftigten Personalisierungen durchbrochen. Erst sie hatten das krasse Missverhältnis zwischen beanspruchter demokratischer Legitimation und Realität deutlich gemacht. Damit kam Habermas zu einem ersten Schluss im Hinblick auf das Verhältnis von Hochschule und Gesellschaft und eben auch von Hochschulreform und Gesellschaftsreform.
Die kritische Erörterung politischer Fragen in der Universität soll nicht nur zugelassen, sie soll offiziell gefördert und gewollt werden. Ich bin der Überzeugung, dass die Selbstreflexion der Wissenschaft, die das Medium des wissenschaftlichen Fortschrittes ist, meine Damen und Herren, mit der rationalen Erörterung praktischer Fragen und politischer Entscheidungen durch die gemeinsame Form der Kritik verbunden ist.
Zur verlangten radikalen Selbstreflexion gehörte aber außer der Selbstverständigung über eigene Einsichten und Leistungen und deren selbstbewusste Vertretung nach außen auch der nüchterne Blick auf die Gefahr eigener Fehldeutungen. Von Fehldeutungen vor allem im Hinblick auf die in der gegebenen Situation bestehenden eigenen Handlungsmöglichkeiten. Deshalb sprach Habermas im zweiten, sich gewissermaßen an eine interne Öffentlichkeit wendenden Teil seiner Rede von den Schwierigkeiten bei dem Versuch, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu ändern. Er machte auf die fatale Alternative von Gleichgültigkeit und Aktionismus, von Überanpassung und verselbstständigter revolutionärer Dauerbereitschaft aufmerksam. Schließlich kam er auf das Thema zu sprechen, das in mehrfacher Hinsicht das sensibelste überhaupt war, vor allem für jemanden, der beides vor Augen hatte, die Fälligkeit radikaler Reformen zwecks Realisierung und Festigung demokratischer Verhältnisse und die schockierenden Bilder eines in der nationalsozialistischen Epoche des eigenen Landes entfesselten Staatsterrors.
Ich mache mir keine Illusionen, und ich komme damit zum Schluss, über eine von Gewalt freie Welt. Diese Welt ist von Gewalt besessen, wie wir wissen. Aber die Befriedigung deren durch Herausforderung, die sublime Gewalt in manifeste Gewalt umzuwandeln, ist masochistisch. Keine Befriedigung also, sondern Unterwerfung unter eben dieselbe Gewalt. Wenn die studentische Opposition wahrlich einen Vorzug hat, dann kann es, meine ich, nur der sein, dass sie Sensibilität für die Unterdrückung und für die Verletzung, auch für die Verletzbarkeit des Menschen, und ich meine einzelne Menschen und sozialer Klassen, zu einer politischen Kategorie erhebt.
Soweit in einer nicht-revolutionären Lage bei der studentischen Opposition überhaupt von Gewalt die Rede sein konnte, durfte es nach Habermas Ansicht nur darum gehen, durch Demonstrationen Aufmerksamkeit für die eigenen, für besser gehaltenen Argumente zu erzwingen.
Der heftigste und grundsätzliche Widerspruch dagegen kam von Rudi Dutschke, einem der Teilnehmer an jener Demonstration beim Berliner Opernbesuch des persischen Kaiserpaars, bei dem der Staatsgast unter bewusster Inkaufnahme einer Verletzung der Legalität mit Tomaten symbolisch angegriffen worden war. Mit seiner bereits zu Zeiten des Mauerbaus bekundeten Entschlossenheit, da wo verbale Proteste nicht halfen, mittels direkter Aktionen einzugreifen, wurde Dutschke zur charismatischen Figur eines anti-autoritäre Politik betreibenden SDS, also des Anfang der 60er Jahre von der SPD-Führung verstoßenen sozialistischen Studentenbundes. Aus der Feststellung, dass die Abschaffung von Hunger, Krieg und Herrschaft materiell möglich sei, zog Dutschke den Schluss, dass es nur noch darauf ankomme, diese Abschaffung auch zu wollen, Geschichte mit Bewusstsein zu machen. Habermas warf er deshalb vor:
Professor Habermas, Ihr begriffsloser Objektivismus erschlägt das zu emanzipierende Subjekt.
Er sah den Politisierungsprozess an der Freien Universität bereits weit fortgeschritten und plädierte für die Ausbreitung solcher Politisierung durch Aufklärung und direkte Aktion in der gesamten Bundesrepublik.
Wir hatten in monatelanger Diskussion theoretisch herausgearbeitet, dass die bürgerliche Demokratie, in der wir leben, sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie es dem Lord gestattet, mit seinem Hund spazieren zu gehen und so auch den Vietnam-Protesten den Weg zur Verfügung stellt und die Kanalisierung des Protestes durchführt. Aus dieser theoretischen Einschätzung der Integrationsmechanismen der bestehenden Gesellschaft ist es für uns klar geworden, dass die etablierten Spielregeln dieser unvernünftigen Demokratie nicht unsere Spielregeln sind, dass Ausgangspunkt der Politisierung der Studentenschaft die bewusste Durchbrechung dieser etablierten Spielregeln durch uns sein musste.
Um Mitternacht war die Frage, wie weiter verfahren werden sollte, war die Frage nach der Rolle der Gewalt noch nicht ausdiskutiert. Die Versammlung war in Auflösung begriffen. Da kehrte Jürgen Habermas, der bereits zu seinem Auto gegangen war, noch einmal zurück und meinte zu den noch Anwesenden:
Ich hätte gerne Herrn Dutschke Folgendes gefragt. Ich bin aus dem Auto wieder zurückgekommen, weil ich es für richtig hielt, doch nicht zu schweigen. Herr Weller hat wiederum von Brutalität und Unmenschlichkeit gesprochen. Und ich meine, dass wir diese Vokabeln glaubwürdig nur verwenden und vertreten und nicht nur zu manipulativen Zwecken ausstreuen können, wenn Herr Dutsch für uns eine klare Auskunft auf folgende Fragen in einem positiven Sinne gebe. Herr Dutschke hat als konkreten Vorschlag, wie ich zu meinem Erstaunen nachher festgestellt habe, nur vorgetragen, dass ein Sitzstreik stattfinden soll. Das ist eine Demonstration mit gewaltlosen Mitteln. Ich frage mich, warum nennt er das nicht so? Warum braucht er eine Dreiviertelstunde, um eine voluntaristische Ideologie hier zu entwickeln, wie man vorher, meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, dass Sie schon Ihren Kommilitonen vom RCDS hätten besser ausreden lassen. Mich lassen Sie wieder ausreden. Ich bin der Meinung, er hat eine voluntaristische Ideologie hier entwickelt, die man im Jahre 1848 utopischen Sozialismus genannt hat und der unter heutigen Umständen, jedenfalls ich glaube, Gründe zu haben, diese Terminologie vorzuschlagen, linken Faschismus nennen muss. Jawohl. Es sei denn, dass Herr Dutschke aus dem, was er an Überbau hier entwickelt hat, praktisch keine Konsequenzen zu ziehen wünscht. Das hätte ich gerne geklärt. Ich hätte gerne geklärt, ob er nun willentlich die Manifeste Gewalt herausfordert nach den kalkulierten Mechanismen, die in diese Gewalt eingebaut sind, und zwar so, dass er das Risiko von Menschenverletzung, um mich vorsichtig auszudrücken, absichtlich einschließt oder nicht. Die offizielle Version, gegen die Sie auf eine so überaus überzeugende, auf eine so überaus erfolgreiche Weise, meine Berliner Kommilitonen, in den letzten Tagen mit dem besten Recht angegangen sind, nämlich die Version, dass der Tod eines Kommilitonen auf das Konto von provokationistischen Studentengruppen geht. Diese Version, und ich hätte das gerne Herrn Dutschke gefragt, würde sie Wahrheit werden können, wenn seine Strategie sich durchsetzt, oder habe ich ihn total missverstanden,
ja.
Dann hilft...
Ja! Total missverstanden.
So. Bitte, bin ich der Einzige, der ihn so missverstanden hat?
Der Begriff des linken Faschismus, wenn auch nur als interne, warnende und auf Widerlegung hoffende hypothetische Unterstellung vorgebracht, wurde sogleich von allen Kritikern der studentischen Protestbewegung aufgegriffen. Es blieb offen, ob er einzig diese unerwünschte Wirkung hatte oder auch dazu beitrug, dass Dutschke und seine Freunde sich diesseits der Grenze gewaltsamer Provokationen hielten. Vorbehaltlose Gespräche zwischen der Führung des SDS und Habermas gab es seitdem nicht mehr. Die enge Weggenossenschaft der studentischen Protestbewegung und des akademischen Linksintellektuellen aber war keineswegs vorbei.
Im Spätherbst desselben Jahres, während einer Gastprofessur an der New School for Social Research in New York, vom dortigen Goethe-Institut gebeten, ein US-amerikanisches Publikum über die Protestbewegung in der Bundesrepublik zu informieren, bescheinigte Habermas der heranwachsenden Generation eine besondere Sensibilität für die Unwahrhaftigkeit geltender Legitimationen.
Heute richtet sich der Protest gegen eine Gesellschaft, die den Emanzipationsidealen des 18. Jahrhunderts die Kraft von Verfassungsnormen verliehen und das Potenzial zu ihrer Verwirklichung aufgespeichert hat, aber gleichwohl den Hunger in der Welt des potenziellen Überflusses nicht abschafft, den Abstand zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern vergrößert und zusammen mit der Bevölkerungshygiene Verelendung und militärische Gewalt exportiert. Das ist die symbolische Bedeutung, die die amerikanische Intervention in den vietnamesischen Bürgerkrieg in den Augen nicht nur zahlreicher amerikanischer, sondern auch der allermeisten deutschen Studenten heute angenommen hat. Auf diesem Hintergrund wird das eigentlich Neue an den jüngsten Protestbewegungen besser verständlich, nämlich das, was man das neoanarchistische Weltbild nennen könnte und die Vorliebe für direkte Aktionen.
Als Dutschke Weihnachten 1979 durch die Spätfolgen eines Attentats ums Leben kam, zollte Habermas ihm in seinem Nachruf hohes politisches Lob. Rudi Dutschke sei ein wahrer, ein wahrhafter Sozialist gewesen.
Inspiriert hat ihn der Gedanke einer radikaldemokratischen, nicht instrumentellen, eine auf kommunikativ verflüssigte Formen der Organisation angewiesenen Politik. Diese Idee ist einerseits zu einfach, um einer weitläufigen Theorie zu bedürfen, und doch angesichts einer undurchsichtigen Komplexität zu überschwänglich fast, um noch Überzeugungskraft zu gewinnen. Es sei denn durch die Verkörperung in einer integren, ausstrahlungskräftigen Person. Ich habe ein Gedankenmotiv und eine grundlegende Intuition. Der motivbildende Gedanke ist die Versöhnung der mit sich selber zerfallenden Moderne. Die Vorstellung also, dass man ohne Preisgabe der Differenzierungen, die die Moderne sowohl im kulturellen wie im sozialen und ökonomischen Bereich möglich gemacht haben, Formen des Zusammenlebens findet, in der wirklich Autonomie und Abhängigkeit in ein befriedetes Verhältnis treten. Dass man aufrecht gehen kann in einer Gemeinsamkeit, die nicht diese Fragwürdigkeiten rückwärtsgewandter, substanzieller Gemeinschaftlichkeiten an sich hat.
Sein Grundmotiv und seine grundlegende Intuition, der Idee, die Dutschke inspirierte, nah verwandt, hat Habermas im Verlauf von Jahrzehnten mit einem weitläufigen Theoriegebäude verbunden, das auf beeindruckende Weise immer neue theoretische Ansätze und immer neue wissenschaftliche Ergebnisse argumentativ verarbeitet hat. Er hat seiner Grundintuition dadurch größere Überzeugungskraft auch angesichts einer unübersichtlichen Komplexität verliehen. Seine Theorie ist zentriert um die Vorstellung, dass es außer der Dimension einer wissenschaftlich-technischen und ökonomisch-administrativen Entwicklung einen Bereich der kommunikativen und lebensweltlichen Rationalisierung gibt. Im bereits erwähnten Interview mit der Taz beispielsweise präzisierte er seine Vorstellung vom Sozialismus heute so:
Der Fortschritt war einmal primär eine Sache der Entwicklung technischer und organisatorischer Produktivkräfte. Das heißt, auch der Abschaffung von Mühsal und Elend, biblisch gesprochen. Dank eines in dieser Dimension erfolgreichen Kapitalismus, ich rede nicht von dem Preis, den das gekostet hat, ist das eigentlich nicht mehr unser Thema, jedenfalls in den Regionen, in denen wir leben, nicht mehr in erster Linie. Und der Fortschritt ist immer auch, jedenfalls in einer sozialistischen Tradition, verstanden worden, das Kämpfen für, wenn nicht die Etablierung von, humaneren Lebensformen, in denen die Menschen die Schicksale, von denen sie betroffen werden, auch so weit in die Hand bekommen, wie das eben möglich ist. Das ist die Idee von Demokratie und Emanzipation. In dieser zweiten Dimension ist der bürgerliche Rechtsstaat auch nicht nichts. Das hat man, gerade in der marxistischen Linken, immer wieder etwas leichtfertig behandelt. Man muss sehen, dass die Institutionalisierung von Menschenrechten und formaler Demokratie und die Institutionalisierung eines Rechtfertigungsniveaus, wo man daran appelliert, dass Vorschläge gemacht werden, die so gut sind, dass alle Betroffenen möglichst zustimmen können, auch Fortschritte in der moralisch-praktischen Dimension bedeutet haben.
Genau diese Dimension bildete schon das inspirierende Zentrum von Habermas' erstem, bis heute wichtigem und erfolgreichem Buch, der zuerst 1962 erschienenen Habilitationsschrift über den Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Darin suchte er, einer epochenspezifischen Formation von Öffentlichkeit ein normatives Potenzial zu entnehmen. Die kantische Idee eines öffentlichen Vernunftgebrauchs wird als das deutsche philosophische Pendant eines sich am deutlichsten und frühesten in England und Frankreich abspielenden Prozesses der Fortentwicklung literarischer Öffentlichkeit zu einer politisch fungierenden begriffen. Auf dem Weg über die kritische Aneignung von Philosophie und Kunst lernt das Publikum, sich als eine Instanz zu sehen, die zu Urteilen und Ansichten gelangt, die einerseits nicht fertig vorgegeben sind und die sich andererseits auf mehr als individuelle Neigungen und Überzeugungen stützen können. Die Bildung des Urteils in weltanschaulichen und Kunstdingen erweist sich als eine Schule der Rationalisierung von Urteilen durch öffentliches Raisonnement. Dem Prinzip der Öffentlichkeit ist dann zuzutrauen, dass es jede andere Gewalt als die von Argumenten und als letztlich die des besseren Arguments ausschließt. Zwar war die eine Pointe von Habermas' Untersuchung des Strukturwandels der Öffentlichkeit ernüchternd. Er rekonstruierte eine historische Entwicklung, in der bürgerliche Öffentlichkeit, bevor sie zu ihrer unbürgerlichen, den Bourgeois durch den Citoyen verdrängenden Realisierung gelangte, durch eine sich der Kontrolle entziehende Wirtschaft und Verwaltung schon wieder entmachtet wurde. Doch die andere Pointe war eben der Gewinn eines kritischen Maßstabs. Besondere Bedeutung hatte für Habermas Wolfgang Abendroth. Dieser seit 1951 in Marburg lehrende, damals wohl einzige entschieden sozialistische und sich offen zu Marxismus bekennende Ordinarius an westdeutschen Universitäten vertrat eine offensive Sozialstaatsinterpretation des Grundgesetzes. Zum Vorbild wurde er für Habermas als ein marxistischer Demokratietheoretiker, der in rechtlichen Positionen die Voraussetzung für Verhältnisse sah, in denen es möglich war, sozialistische Positionen zu vertreten und sich für radikale Reformen einzusetzen. Wichtig wurde Abendroth aber noch aus einem ganz anderen Grund. Er nahm Habermas wegen der Qualität von dessen Arbeit zur Habilitation an, nachdem Habermas es bei anderen Professoren vergeblich versucht hatte. Die Habilitation bei Wolfgang Abendroth, diesem, so Habermas, Partisanenprofessor im Land der Mitläufer, besiegelte eine erstaunliche Emanzipation von einem konservativen Elternhaus und konservativen Lehrern und Universitäten.
Musik. Habermas kam 1929 als zweites von drei Kindern des in Gummersbach lebenden Handelskammer- und Verbandssyndikus Ernst Habermas und seiner Frau zur Welt. Der Vater war nationalkonservativ eingestellt, die Mutter sehnte sich nach der Kaiserzeit zurück. Der Sohn, der mit 15 noch an den Westwall geschickt worden war, erlebte das Ende des Krieges als Befreiung, aber ohne politische Perspektive. Er konnte sich nicht vorstellen, dass man den Deutschen je verzeihen würde, was sie den anderen angetan hatten. Was er lernte, lernte er durch Lektüre. Er verschlang, was ihm in die Hände fiel, was der Vater als Industrie- und Handelskammersyndikus mit nach Hause brachte und was er in der Marxismus-Leninismus-Bücherei des Ortes fand, die ersten Bücher im Rororo-Zeitungsdruck und Gedichte von Trakl bis Benn. Er erhielt erste Eindrücke von expressionistischer Malerei und funktionalistischer Architektur. Nach dem Abitur studierte er von 1949 bis 1954 in Göttingen, Zürich und Bonn Philosophie, Geschichte, Psychologie, deutsche Literatur, Ökonomie. In der Politik vermisste Habermas einen Bruch und einen Aufbruch. Der einzige Politiker, für den er sich begeistern konnte, war Gustav Heinemann, der im Oktober 1950 aus Protest gegen die Aufrüstung als Bundesminister des Inneren im Kabinett Adenauer zurücktrat. Im Hochschulbereich, einer Welt eigener Art, gab es eine fast ungebrochene Kontinuität, war eine Infragestellung professoraler Autorität nicht nur für einen Studenten aus der Provinz unvorstellbar. Ging man nach Bonn, waren die beiden maßgebenden Professoren in der Philosophie Erich Rothacker und Oskar Becker, die sich beide, ohne dass man mehr als gerüchteweise darüber sprach und ohne dass man das als anrüchig empfunden hätte, entschieden nationalsozialistisch engagiert hatten.
Durch Lektüre in der erstaunlich unzensiert bestückten Seminarbibliothek, die Lektüre nämlich der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, wurde Habermas erstmals auf zwei Vertreter der damals noch nicht so genannten und noch nicht so gesehenen Frankfurter Schule aufmerksam. An diesem Buch faszinierte ihn, wie er später im Rückblick erzählte, dass die beiden Autoren Marx nicht rezipierten, sondern benutzten.
Dass man sich systematisch auf die marxistische Tradition beziehen kann, war für mich eine große Erfahrung. Da waren Leute, die eine Theorie der dialektischen Entwicklung der Gegenwartsgesellschaft aufstellen und dabei aus einer marxistischen Tradition heraus denken. Da begannen sich philosophische und politische Dinge zum ersten Mal zu berühren.
Unter Habermas frühen Artikeln und Aufsätzen machten zwei besonderen Eindruck. Der 1953 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienene kritische Beitrag »Mit Heidegger, gegen Heidegger denken« und die 1954 in der Zeitschrift Merkur erschienene erste große soziologische Abhandlung über die Dialektik der Rationalisierung, in der bereits das Konzept einer sozialen Rationalisierung von eigener Gesetzlichkeit auftauchte. Als sich die Chance bot, mit Adorno bekannt gemacht zu werden, nutzte Habermas sie sofort. Wie eine ganze Reihe seiner Altersgenossen sah er nicht in der Philosophie, sondern in der Soziologie die neue Wissenschaft, die Aufklärung versprach. Und Adorno war nicht nur Co-Autor der Dialektik der Aufklärung, sondern auch geschäftsführender Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und Professor für Philosophie und Soziologie. 1956 wurde Habermas, ausgestattet mit einem Forschungsstipendium und inzwischen verheiratet, Adornos erster soziologischer Assistent. Ein Assistent, der begeistert war angesichts der Kombination von Frankfurt und Soziologie.
Gefährdet wurde Habermas Frankfurter Karriere und seine mit Adorno abgesprochene Habilitation durch den, der am Institut letztlich das Sagen hatte, Max Horkheimer, der das 1933 zur Flucht aus Deutschland gezwungene Institut sicher durch die Schwierigkeiten des Exils gesteuert und mit viel Geschick Anfang der 50er Jahre in Frankfurt neu etabliert hatte. Der Heidegger Schüler Hans-Georg Gadamer hatte Habermas um einen größeren Beitrag über Marx für die Philosophische Rundschau gebeten. Doch was dem eher konservativen Heidelberger Professor als wissenschaftliche Leistung imponierte, war in Horkheimers Augen eine Gefährdung des Instituts. Institutsarbeiten, an denen Habermas wesentlich mitgewirkt und die Adorno für gut befunden hatte, wurden von Horkheimer als politisch provokant und wissenschaftlich unsolide verworfen. Durch abschreckende Auflagen veranlasste er Habermas zur Kündigung. So waren es der Marxist Abendroth und der Heideggerianer Gadamer, die im einen Fall für Habermas Habilitation, im anderen für seine früh in Heidelberg beginnende Karriere als Philosophieprofessor sorgten. Diese Karriere blieb eine glanzvoll krisenhafte. 1964 war es gerade auch Horkheimer, der darauf drängte, dass Habermas Nachfolger auf seinem Doppellehrstuhl für Philosophie und Soziologie in Frankfurt wurde. 1971 war es unter anderem die Unmöglichkeit, nach Adornos Tod aus dem Institut für Sozialforschung eine Einrichtung mit selbst ausgesuchten Mitarbeitern zu machen, die Habermas zum Starnberger Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt wechseln ließ. In den frühen 80er Jahren war es die Unmöglichkeit, ein sozialwissenschaftliches Max-Planck-Institut mit einem von ihm gewünschten Zuschnitt einzurichten, was ihn als Philosophieprofessor nach Frankfurt am Main zurückkehren ließ. 1994 erfolgte die Emeritierung. Doch damit entfiel nur eine der Rollen von Habermas. Das Spektrum der gleichzeitig gelebten Existenzweisen reichte bzw. reicht von der Gelehrtenkammer im lichtmodernen Starnberger Bungalow als Produktionsstätte für wissenschaftliche und zeitdiagnostische Beiträge über Gastprofessuren, Konferenzen und staatsbürgerliche Auftritte bis hin zu Reisen eines sowohl durch seine wissenschaftlichen Arbeiten wie durch seine Rolle in politischen Selbstverständigungsdiskursen legitimierten Weltbürgers. Der so vielfach Geehrte ist sich, ist seiner Grundintuition treu geblieben. Beschwörend besorgt, wie einst auf dem Kongress in Hannover, 34 Jahre zuvor, war Habermas Ton auch wieder, als er 2001 in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels im Monat nach den Attentaten des 11. September entgegennahm.
Auch in Europa, dem die Geschichte Jahrhunderte eingeräumt hat, um eine sensiblere Einstellung zum Januskopf der Moderne zu finden, ist Säkularisierung immer noch, wie sie am Streit der Gentechnik gezeigt hat, mit ambivalenten Gefühlen besetzt. Verhärtete Orthodoxien gibt es im Westen ebenso wie im Nahen und im Ferneren Osten, unter Christen und Juden ebenso wie unter Moslems. Wer einen Krieg der Kulturen vermeiden will, muss sich die unabgeschlossene Dialektik des eigenen und des abendländischen Säkularisierungsprozesses in Erinnerung rufen. Der Krieg gegen den Terrorismus ist kein Krieg und im Terrorismus äußert sich auch, ich sage auch, der verhängnisvoll sprachlose Zusammenstoß von Welten, die jenseits der stummen Gewalt der Terroristen wieder Raketen eine gemeinsame Sprache entwickeln müssen. Angesichts einer Globalisierung, die sich über entgrenzte Märkte durchsetzt, erhofften sich viele von uns eine Rückkehr des Politischen in andere Gestalt. Nicht in der hopfistischen Ursprungsgestalt des globalisierten Sicherheitsstaates, also in den Dimensionen von Polizei, Geheimdienst und jetzt eben auch Militär, sondern als weltweit zivilisierende Gestaltungsmacht.
Mag dabei auch über die angemessenen Strategien gestritten werden. Erfolgreich können sie nur sein, wenn dabei ein bestimmtes Bewusstsein maßgebend ist.
Die Sprache des Marktes dringt heute in alle Foren ein, presst alle zwischenmenschlichen Beziehungen in das Schema der Orientierung an je eigenen Präferenzen. Das soziale Band, das aus gegenseitiger Anerkennung geknüpft wird, geht aber in den Begriffen des Vertrages der rationalen Wahl und der Nutzenmaximierung nicht auf.
Es bedarf einer weniger groben Sprache als der des Marktes, um nun global mit dem Januskopf der Moderne fertig zu werden.
Moralische Empfindungen, die bisher nur in religiöser Sprache einen hinreichend differenzierten Ausdruck besitzen, können allgemeine Resonanz finden, sobald sich für ein fast schon vergessenes, aber implizit vermisstes, eine rettende Formulierung einstellt. Sehr selten gelingt das, aber manchmal. Eine Säkularisierung, die nicht vernichtet, vollzieht sich im Modus der Übersetzung.